SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Lechler. Freitag, das ist bekanntlich der Tag, an dem Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut und Gesundheitsminister Jens Spahn über die neuesten Entwicklungen in Sachen Pandemie informieren. Nach Wochen des Shutdowns hoffen wir natürlich auf eine Besserung in Bezug auf Infektionszahlen und Todesfälle. Lothar Wieler.
Es sieht im Moment so aus, als steuerten viele Bundesländer auf ein Plateau zu, aber dieses Plateau ist immer noch zu hoch. Und leider werden dem Robert-Koch-Institut auch nach wie vor mehrere hundert Todesfälle pro Tag übermittelt.
Schule. Ja, das ist schon lange her. Seit Wochen sind unsere Kinder im Homeschooling. Manche freut's, die Eltern sind meist überfordert und genervt. Wer auf eine schnelle Änderung dieses Zustands hofft, sorry, Fehlanzeige. Bundesgesundheitsminister Spahn auf die Frage, wann die Schulen wieder öffnen werden.
Unter den richtigen Bedingungen ist das eine Entscheidung, die man dann treffen kann, wenn das Infektionsgeschehen entsprechend ist.
Das heißt wohl so viel wie geduldet euch weiter. Denn eine Unbekannte ist immer noch in der großen Corona-Rechnung und das sind die Mutanten. Und da besonders ein Mutant. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, heute Vormittag in Berlin.
B.1.1.7 ist noch ansteckender und wahrscheinlich auch noch gefährlicher. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass die Bekämpfung der Pandemie dadurch auch schwieriger wird.
Und wenn wir lange dachten, Kinder und junge Menschen werden von der Pandemie mehr oder weniger verschont, scheint sich das jetzt durch die Mutation des Virus zu ändern.
Weil sich die ansteckenderen Virusvarianten bei uns ausbreiten, erwarte ich in den kommenden Wochen mehr Ausbrüche auch unter jüngeren Menschen. Es werden auch mehr junge Erwachsene, Jugendliche und auch Kinder erkranken. Unser Verhalten, dass wir uns alle an die Maßnahmen halten, das ist das wichtigste und mächtigste Mittel, das wir selber in der Hand haben, um uns alle schützen zu können. Uns selber und uns gegenseitig.
Also weiter die AHA-Regeln beachten. Auch ihr, Teenager und Kids, bitte. Und der Appell von Lothar Wieler?
Bitte bleiben wir alle schon bei den ersten Anzeichen einer Atemwegsinfektion auch zu Hause. Und rufen wir dann in einer Arztpraxis an, um uns testen zu lassen. Die Kapazitäten für Tests sind da. Aufgrund der geringen Inzidenzen sind natürlich viele Kapazitäten frei. Die können wir großzügig nutzen. Und wenn einer von uns positiv getestet wurde, dann lass uns bitte alle umgehend die Menschen um uns herum informieren darüber, damit sie sich selber schützen können. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollten wir im Moment auch nicht verreisen. Wir müssen ja nicht unbedingt Viren aus unserem Land in andere Länder schleppen oder aus anderen Ländern in unser Land schleppen.
Unsere Welt blieb stehen am 19. Februar. Ich habe mehr Angst als früher und ich glaube, man hätte das Attentat verhindern können. Drei Sätze von Alja Kurtovic. Sie hat ihren Bruder beim Attentat in Hanau heute genau vor einem Jahr verloren. Was ist bisher geschehen? Wie reagierte die Politik? Antworten von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio.
Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau hat in der Bundespolitik ein starkes Echo ausgelöst, denn der Anschlag traf mitten hinein in die Planung für ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet. Das hat dadurch mehr Schärfe bekommen und das ist auch gut so. Denn es stimmt leider, aus Worten können Taten werden und durch Hass im Netz werden Gedanken gebahnt, die zu Gewalt führen können. Wenige Monate vor Hanau gab es den Anschlag auf die Synagoge in Halle und davor wiederum den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und auch die rassistisch motivierten NSU-Morde. Alles rechtsradikale Gewalttaten. Und jedes Mal fragen sich viele, tut der Staat genug gegen Gewalt von rechts und sind die Gesetze streng genug? Ich meine, dass Gesetze allein solche Gewalttaten wohl nie komplett verhindern können, aber es ist wichtig, sich am Jahrestag des Anschlags von Hanau daran zu erinnern, dass der Staat nicht wehrlos ist gegen Gewalt. Und das Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz ist ein wichtiges Symbol dafür. Solcher Hass kommt von einer kleinen, aber sehr lauten Minderheit und die sollte keine Macht haben. Deren Freiheit endet, auch im Internet, dort, wo sie die Freiheit von anderen bedroht. Alfred Schmidt, Berlin.
Seit heute sind die USA wieder Mitglied des Pariser Klimaabkommens. Welcome back, kann man da nur sagen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Die Frage geht an Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion.
Das bringt vor allen Dingen Vertrauen in die internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Jetzt ziehen die EU, China und die USA eben wieder am gleichen Strang und keiner muss Angst haben, dass er vom anderen ohne weiteres über den Tisch gezogen wird. Das war in der Ära Trump eben genau die Sorge. Wenn jetzt die Amerikaner ihre Klimaziele neu formulieren und für 2030, so wie auch die EU, noch eine Schippe drauflegen, dann bringt das tatsächlich auch die CO2-Emissionen deutlich runter. Beide Blöcke kündigen ja im Prinzip eine Halbierung ihres Klimagasausstoßes bis 2030 an. Und das macht deutlich, das ist ein deutlicher Schritt nach vorne und man kommt dem gemeinsam vereinbarten Ziel von Paris näher, den Treibhauseffekt bei einem Temperaturanstieg von deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Erreichen wird man ihn so alleine noch nicht, aber man ist dann auf einem Weg, der dahin führt.
Fokus Südwest.
Die jüngste explosive Postsendung, die gestern in Bayern entschärft wurde, war an den Babynahrungshersteller Hipp gerichtet. Das haben jetzt die Ermittler der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. Die Sendung war in einem Postverteilzentrum aufgefallen und entschärft worden. Jetzt arbeiten bayerisches und baden-württembergisches Landeskriminalamt eng zusammen, um den oder die Täter zu finden. Doch noch zeichnet sich aber kein Motiv ab. So die Ermittler, zuvor waren bei den Detonationen bei Lidl in Neckarsulm 3 Menschen verletzt worden. In Eppelheim bei den Wildwerken 1. Alexander Dambach.
Der Hinweis auf das verdächtige Päckchen in Bayern kam von Ermittlern der 100-köpfigen Sonderkommission in Baden-Württemberg. Wie die Postsendung allerdings gefunden werden konnte, dazu gibt es keine Einzelheiten. Das Päckchen war nach Informationen der Bild-Zeitung an den Baby-Nahrungsmittelhersteller Hipp adressiert. Ein Unternehmenssprecher wollte das auf SWR-Anfrage nicht kommentieren. So ist es für die Ermittler jetzt möglich, die nicht explodierte Paketbombe akribisch nach Spuren zu untersuchen. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Fällen bei Lidl in Neckarsulm und Wild in Eppelheim gibt, ist noch unklar. Die Information, dass eine der Briefbomben aus Ulm verschickt worden sein soll, wollte das Landeskriminalamt auf SWR-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.
Bei der Polizei in Rheinland-Pfalz wird künftig jeder Streifenwagen mit einer Elektroschockpistole ausgestattet sein. Das teilte das Innenministerium mit. Insgesamt seien rund 400 sogenannte Taser beschafft worden. Die Elektroschockpistole habe sich bewährt und zeige meist schon durch das Androhen eines Einsatzes die erhoffte Wirkung. Na ja. Die Polizisten im Ortenaukreis nämlich hatten im vergangenen Juli wohl keine Taser dabei. Sie wurden vom sogenannten Waldläufer überwältigt. Wohlgemerkt, eine Person überwältigte 4 Polizisten. Danach floh der 32 Jahre alte Mann in die Wälder des Schwarzwaldes. Selbst Helikopter mit Wärmebildkameras konnten ihn tagelang nicht finden. Heute soll gegen den Mann in Offenburg das Urteil gesprochen werden.
Seit Mitte Januar wird gegen Yves R. verhandelt. Selbst hat er im Prozess kaum gesprochen, aber in einer Erklärung, die seine Verteidiger verlesen haben, hat er eingeräumt, am 12. Juli in einer Hütte bei Oppenau eine Schreckschusswaffe gezogen und Polizisten bedroht zu haben. Angeblich handelte er aus Angst vor einer Festnahme. Seine Tat bewertet die Staatsanwaltschaft als Geiselnahme in minderschwerem Fall. Sprecher Kai Stoffregen.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatbestand der Geiselnahme hier erfüllt ist, weil der Angeklagte zunächst innerhalb der Hütte 2 Polizeibeamte entwaffnet hatte und sich dann unter fortlaufender Bedrohung dieser Beamten mit ihnen vor die Hütte begeben hat, wo er dann auch die anderen Beamten dazu aufgefordert hat, die Waffen abzulegen.
Angeklagt ist Yves R. auch wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Verteidigung lässt nur diese Vorwürfe gelten. Jörg Fratzki.
Der Straftatbestand der Geiselnahme liegt aus unserer Sicht hier nicht vor. Dazu war das Ganze einfach ein flüssiges Geschehen in einem und nicht in 2 Akten zu sehen.
Die Verteidigung hat eine Bewährungsstrafe gefordert von 1,5 Jahren. Die Staatsanwaltschaft eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Aus Offenburg, Christine Feenstra.
Und sonst so?
Die Riesenkälte ist vorbei, aber der Winter ist ja noch nicht rum. Kann ja noch mal kommen. Bei uns war es ja so kalt, dass selbst meine Katzen nachts nicht mehr raus wollten. Einmal rausgeschnuppert und durch die Katzenklappe wieder rein. Aber was machen Obdachlose bei diesen Minustemperaturen? Die Besitzer des Hotels Palatina in Neustadt bieten ihnen deshalb nun einen warmen Schlafplatz und haben die Hälfte ihrer 38 Zimmer für die neuen Bewohner hergerichtet.
Wenn man selbst in der Situation ist, dass man die Möglichkeit hat zu helfen, dann bin ich der Meinung oder auch wir sind der Meinung, dass man das tun sollte.
Dabei hat Sarah Wiedmann selbst große finanzielle Probleme wegen Corona, klar. Eine Aktion, finde ich, die könnte nachgeahmt werden. Überall.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.